Herzlich willkommen bei Pentaradio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Runterladbar wie immer unter c3d2.de und pentamedia.org. Und heute ist unser Thema die fiesen, bösen Tracking- und Spam-Netzwerke. Aber wie immer beginnen wir mit den News des letzten Monats. Was ist passiert?
Oh, eine ganze Menge ist passiert. Ich finde den Tab nicht.
Es gibt einige Nachrichten von Neuigkeiten vom Underdog.
Vom Underdog.
früher mal der Weltmarktführer Microsoft.
Ah, stimmt, das ist der neue andere. Mhm. Wieso? Die haben jetzt ein Linux-Subsystem integriert und genau. Haben den Typen von Oracle geheiert. Der Typ, der das Unbreakable Linux für Oracle gemaintained hat, macht jetzt dieses Subsystem. Und ich habe Benchmarks gesehen, wonach dieses Linux-Subsystem schneller sein soll als natives Linux, wenn du NTFS ausschaltest. Also das Filesystem macht es wohl.
Aber kaputt. Sonst hat man nicht viele Filesysteme unter Windows.
Das
nur
ist wahr. Du brauchst
halt 32.
Du brauchst halt. Nee, das ist noch kein Filesystem.
Also Microsoft jetzt schneller mit Linux auf USB-Sticks.
Ja. In deiner Hosentasche.
Aber es ist schon krass, dass die Hölle so zufriert.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Dass die Linux-Kompatibilität einbauen.
Ja, aber ich meine, mit Azure oder so war das ja auch schon abzusehen. Also als die Cloud groß wurde, wusste man so, naja, da wird Windows sonst. Also, ne?
Ja, das geht aber halt nicht. Wenn man sich die letzte Microsoft-Show, die war, glaube ich, vor 2 Wochen, 3 Wochen?
Show.
Ja, irgend so ein Ding, wo die
Developer.
Ja, genau diese. da hat man schon gesehen, wo es hingeht. Also Microsoft hat irgendwie 10-mal so oft Android gesagt wie Microsoft Windows.
Na, Android bringt ihnen auch schon lange sehr viel Geld, ne?
Ja, das ist richtig.
Durch mehr Lizenzeinnahmen?
Geld als, ja, mehr Geld als Windows Phone. Und so, aber die Trends bei Microsoft selber sind schon lange weg, dass die ein Betriebssystemhersteller sind.
Ja, aber die Entwicklungsumgebung, die sie herstellen, ist ja zunehmend beliebt.
Stimmt, selbst die läuft jetzt unter Linux.
Und da kannst du ja auch parallel jetzt, glaube ich, für 4 Plattformen entwickeln, also für Windows Phone, Android, demnächst auch iOS, oder? Ist das schon drin?
Keine Ahnung.
Linux soll dann auch gehen, mit .NET Core inzwischen unter MIT veröffentlicht.
Okay.
Ja, das hatten wir aber letztes Jahr auch schon als News, ja. Die .NET Runtime.
Als genau. Letzten Jahr.
News vom letzten Jahr.
Aber wenn du dann wirklich mit derselben Codebasis auf verschiedene Zielsysteme deployen kannst, das hat schon was.
Ja, wer weiß, was das sich dann jedes Mal hinterherzieht. Dann hast du halt irgendwie 8 Megabyte Lips erstmal irgendwo drin, bevor überhaupt Code losgeht.
Naja, das ist dann halt nochmal ein Schichtenmodell darunter.
Ja, also das Erste, was sie mit ihrem Linux-Subsystem demonstrieren, ist halt apt-get. Was halt bei Microsoft komplett fehlt.
Oder? Ja, ein Paketmanager. Jetzt kann ich auch unter Windows richtig Software installieren.
Also Microsoft hat die Zukunft erkannt und die Zukunft gehört Linux. Wo sie auch die Zukunft erkannt haben, ist Chats und irgendwie Chatbots. Das ist ja auch der ganz heiße Scheiß. Und da haben sie ihren Chatbot auf Twitter losgelassen. Der Chatbot hat gelernt,
wie man das,
wenn er von der Menschheit lernt, von der großen Masse, kann das auch in die Hose gehen.
Ja, der war rassistisch, ne?
Mhm. Vielleicht sollte man kurz dazu sagen, was die versucht haben. Die haben Tai-Tier rausgegeben, um zu lernen, wie eine KI, also eine künstliche Intelligenz, von der Interaktion mit Menschen lernt. Und dann haben die diese arme, unschuldige KI auf das Internet losgelassen, wo sie auf die Leute von 4chan gestoßen sind. Und das war so ein mittleres PR-Desaster für Microsoft.
Was ist denn 4chan für die, die es nicht kennen?
Also 4chan ist so die Rüpelecke des Internets. Also man kann nicht sagen, dass das böse Leute sind. Die sind halt einfach, machen sich einen Spaß daraus, solche Sachen zu trollen. Haben auch relativ viel Zeug gemacht in Richtung Anonymous und so weiter. Also das ist...
Das war schon ein wichtiges Stichwort. Es ist halt ein Forum oder Messageboard und wie das bei eigentlich allen Foren ist, wo man anonym posten kann, das Niveau ist halt von vornherein unter aller Sau.
Ja, und das hat Tia dann nachgemacht. Also die hat, also im Prinzip, wenn man, also das mag jetzt ein PR-Desaster gewesen sein, aber diese KI hat halt genau das gemacht, für was sie da war. Sie hat eben gelernt, wie Menschen zu reden und die Menschen haben ihr halt böses Zeug eingeredet. Also sie hat da teilweise ziemlich rassistische Sachen von sich gegeben. Ich weiß jetzt gar keine.
Sie war auch ebenfalls homophob. Sie hat ein großes Problem mit Feministen gehabt. Also ein Beispiel-Tweet von ihr war: All feminists shall die and burn in hell. Genau, sie hat auch dann nochmal gesagt, dass Hitler eigentlich recht hatte und hat halt bekundet, dass es Juden nicht sonderlich mag und so weiter. Dann hat Microsoft dann irgendwann erkannt, dass das ein wenig in die falsche Richtung läuft, hat es dann auch vom Netz genommen, hat dann noch ein paar freundliche Tweets rausgelassen wie I love feminism now. Das hat aber nicht ganz geklappt, denn als sie es dann nochmal final offline nehmen wollten, hat dann Tai nochmal getwittert und dann hat es unter anderem damit angegeben, dass es gerade Marihuana vor der Polizei konsumiert. Microsoft hat sich auch dafür nochmal ganz herzlich entschuldigt. Und damit war dann auch Ruhe und wir haben von der netten Kleinen, die es ursprünglich mal war, nie wieder was gehört.
Aber da sind bestimmt ganz viele Leute jetzt, die das analysieren. Ich find das gut. Und was das Spannende ist, also ich weiß nicht, ob irgendwer das gesehen hat oder gehört hat irgendwo, es ist ganz kurz aufgeflackert, aber kaum einer, es gibt ja gerade so diese Debatte und KI und sie wird uns alle irgendwie überrollen, kaum einer hat dieses Desaster zum Anlass genommen, eben so den großen Warner raushängen zu lassen. Also mir ist es nirgendwo aufgefallen, ich hatte das eigentlich erwartet, wo das tagsüber lief, dass irgendwann losgeht, seht ihr es, das passiert, wenn eine KI auf die Menschheit losgelassen wird. Aber es kam halt nicht.
Ich habe nur so einen Hoffnungsschimmer auf der einen Seite von Telegram wahrgenommen. Die haben jetzt irgendwie neues Funding, um auch Bots auf Chats loszulassen. Also die wollen quasi Ähnliches tun, haben da offensichtlich jetzt morgen Luft gewittert oder so, weiß ich nicht, wie es zustande kam.
Ich hab das auch gehört, aber ist so dieser Trend, mit irgendwelchen KIs Leute auf Seiten zu holen, ist schon relativ weit verbreitet. Also es gibt in China diverse Webseiten, die so Chat-Services anbieten, wo den Usern auch bewusst ist, dass das Bots sind, aber die dort jeden Tag 7, 8, 9 Stunden und länger zubringen.
Ich kenne das bisher bloß so vom Customer Support, dass dann leider der Katalog vom Bot bedient wird.
Ja, also das wäre, ich denke, es ist nicht eine Frage, ob das in Zukunft kommen wird, das ist längst da, überall im Netz. Ja. Weitere News.
Ja, inzwischen gibt es schon mehr als 2 Wochen lang eine Alternative zu eBay, in der man mit Bitcoin bezahlen kann und wo man auch selbst auf jedem seiner Rechner anbieten kann, was man möchte, ohne dass es kontrolliert werden kann. Open Bazaar. Nach langer, langer Entwicklung kann man das jetzt quasi relativ simpel auf seinem Rechner installieren und nutzen.
Was ist die technische, also der technische Hintergrund? Das klingt ein bisschen wie Peer-to-Peer.
Genau, es ist ein Peer-to-Peer-Marktsystem, das dann verteilt wird. Ohne Server zu benötigen, kann man da dann in diesem Netzwerk Dinge anbieten oder auch suchen. Also es gab auch am ersten Tag schon alles Mögliche von legalen Sachen über die weniger legalen bis hin zu Drogen und Waffen. Also ich habe nur legale Waffenangebote gesehen, aber grundsätzlich ist da erstmal alles möglich. Inwiefern man dann natürlich noch das Vertrauen zu dem Händler aufbaut, dem man ja erstmal das Geld zuschiebt, ohne eine Chance zu haben, es zurückzuholen, ist dann eine andere Frage. Also wenn der Händler kein Impressum hat oder auch keine Anschrift, unter der man den erreichen kann, ist das mehr oder weniger so auf gut Glück in die Welt geschossen.
Ist bekannt, wer da dahinter steht? Also wie vertrauenswürdig die Plattform bzw. der Code ist?
Der Code ist entsprechend offen. Von daher kann man das einsehen. Das meiste ist, glaube ich, in Node.js geschrieben. Hat man heute mal kurz reingeschielt. Wie die Leute dahinter kenne ich jetzt nicht, aber zumindest sind die entsprechend bekannt.
Horst Ulbricht.
Nee, der ist ja beschäftigt. Hat andere Dinge zu tun gerade.
Also das war der Verknackte von der Silk Road.
Ach, okay, ja. Und gibt es dort irgendwie Anonymisierung oder ist das Ganze unter Klarnamen?
Grundsätzlich ist das Ganze erstmal im klaren Internet aufgestellt. Man wird nicht gezwungen, da irgendeinen Klarnamen anzugeben. Man kann seine Namen und Adressen entsprechend eingeben in die Formularfelder.
Und da es halt eine verfügbare Software ist, die man sich selber installieren kann, kann man sie auch halt als Tor-Hidden-Service betreiben zum Beispiel.
Genau, und dafür gibt's dann auch gleich so ein bisschen Starthilfe, wenn man das möchte. Also die Dokumentation dazu steht schon. Aber der erste Ansatz ist, das normal im offenen Internet laufen zu lassen. Und ob man das dann als Tor-Hidden-Service betreibt, ist quasi die Sache des Einzelnen.
Heißt das jetzt, diese Software lassen die Leute auf ihren Rechnern, ihren Notebook zu Hause laufen, oder ist das, dass das jeder auf seinem Server laufen lassen kann und das dann als Webserver anbietet?
Sowohl als auch. Also gibt es dann bis hin zum VPN schon diverse Dienstleistungen, dass man da seinen Online-Shop betreiben kann. Es gibt schon den ein oder anderen Betreiber von normalen Online-Shops, die dann da ihre zweites Standbein aufbauen, weil sie das als Möglichkeit sehen, zum Beispiel auch hier in die Bitcoin-Szene ein bisschen reinzuschielen, mal zu gucken, ob es da Interesse für ihre Produkte gibt, ehe sie ein Zahlungsmodul für Bitcoin in einem normalen Online-Shop einbauen, was ja auch eine kleine Investition ist. Ja, schon mal interessant auf jeden Fall.
Jo.
Ich hätte noch was Spannendes aus dem Internet. Kennt ihr noch diesen Spruch, wenn das Internet Zensur findet, dann wird es darum herumrouten? Das wird jetzt kombiniert mit dem neuen digitalen Kolonialismus von Facebook und zum Beispiel auch Wikipedia, dass ja die Schwellenländer und Entwicklungsländer ihren Deals mit den Telcos dort gemacht, dass sie zwar weiterhin Bezahl-Internet anbieten, aber dass man auf Facebook und Wikipedia kostenlos zugreifen kann.
Mhm.
Heißt, die Leute haben dann halt weniger Incentive, sich auch wirklich Internet für ihr Handy zu kaufen. Und bleiben dann auf Wikipedia und Facebook hängen. Und das führt halt dazu, dass sie anfangen, über Facebook und auch Wikipedia irgendwie ihre Wares zu tauschen. Also Filme und Musik. Und die Betreiber müssen da halt total hinterher sein.
Ja.
Oh Mann.
Werden die Menschen wieder kreativ, wie man Dinge verbergen kann?
Das war doch dieses theinternet.org.
Genau.
Projekt von Facebook.
Genau, was man in India zum Beispiel verboten hat.
Genau, da war das irgendwie nicht.
Weil es halt als digitaler Kolonialismus aufgefasst wird.
Ist ja auch richtig.
Ja, und dann gab es noch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum BKA-Gesetz. Nach langen, langen Jahren. Wie lange hat es gedauert? Wann war das letzte mit dem neuen Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder auch 2008, digitale Privatsphäre.
2009. Genau. Ja, 2008, glaube ich.
Das ist halt eine gefühlte Ewigkeit her, also wenigstens 7, 8 Jahre. Und damals war dieses BKA-Gesetz gerade in der Mache und man hatte ein Gesetz, ich glaube in NRW, für verfassungswidrig erklärt. Und die Bundesregierung hat sich dann quasi in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes damals bedient, wie man das BKA-Gesetz gestalten kann. Sie haben es trotzdem weiter ausgereizt und noch mehr eingebaut, als die Grundrechte eigentlich hergeben. Also anlasslose Überwachung und anlasslose Weiterleitung, auch ohne dass Leute direkt unter Verdacht stehen, werden deren Daten entsprechend auch in die Dienste oder auch in die USA weitergeleitet.
Und dann gab's das Bundesverfassungsgericht, also willst du schon auf das jetzige ansprechen? Ja. Das Bundesverfassungsgericht urteilt vor allem erstmal, das ist schon definitiv mit dem Grundgesetz vereinbar. Nur nicht so im Umfang, wie das geplant ist. Und die nächste Nachricht dazu ist gleich, de Maizière will gesetzte Grenzen vollumfänglich ausschöpfen.
Kann man sich nicht vorstellen.
Oh Mann. Ja, aber das ist doch eine Strategie, die seit, keine Ahnung, solange ich mich erinnern kann, fahren, ausreizen, bis es geht und dann schauen, wie weit man zurückgestutzt wird und nicht sehen.
Und dann immer noch vollumfänglich ausschöpfen.
Ja, richtig. Und spannend fand ich in dem Zusammenhang, dass sich ein Innenminister hinstellt und sagt, ja, hier, da wird uns die Arbeit schwer gemacht und das Verfassungsgericht macht Politik und das sollten sie doch den Politikern überlassen. Das Verfassungsgericht schaut nach, ob das, was im Gesetz steht oder wo auch immer stattfindet, dem Grundgesetz entspricht. Und die haben den Politikern und in dem Fall dem Innenminister gesagt, das, was ihr gebaut habt, entspricht nicht dem Grundgesetz. Das heißt, sie haben ihnen Grenzen gesetzt und gesagt, und statt zu sagen...
Erstmal das Grundgesetz ändern, bitte.
Ja, statt wirklich zu sagen, wir haben hier, okay, wir haben zu viel gemacht, das war ein Fehler, wird das Verfassungsgericht angemacht. Also das ist wieder typisch, aber das ist auch nicht das erste Mal. Ich glaube, das hat jeder Innenminister seit Otto Schily gemacht.
Auch die Einsicht, dass man hier verfassungswidrige Gesetze erlässt, ist nicht so wirklich erkennbar, finde ich. Und das inzwischen in zweistelliger Anzahl wohl?
So ja, das ist halt auffällig. Es nimmt halt zu, dass halt Gesetze erlassen werden, was halt an sich dein Vorgehen halt unterstreicht, die halt bewusst Grenzen überschreiten, um dann wieder zurückgestutzt zu werden. Aber halt erstmal, um zu gucken, na, wie weit können wir denn gehen? Ah, okay, das ist jetzt zu so. Und dann sagen wir, oh Mann, aber jetzt müssen wir trotzdem ausschöpfen.
Und es ist auch ein gewisses Ausnutzen dieser Mühlen der Justiz, von wegen, naja, haben wir erstmal ein paar Jahre Ruhe, benutzen das und ehe das Verfassungsgericht da mal zu Potte kommt, wird das längst eingesetzt und die Daten unserer Mitbürger sind längst in alle Welt mit den Geheimdiensten geteilt.
Beziehungsweise, was ein anderer Effekt war, den habe ich in einem der Interviews, die da zugegeben wurden, gehört, dass das, was dann danach rauskommt, also die Kompromisse, die die nach solchen Zurechtstutzen bauen, so komplex sind, dass sie in der Praxis nicht mehr einsetzbar sind. Und dann passiert es halt auch sehr oft, dass Polizeistation vor Ort sagt, ja, hier, das könnte man doch so auslegen und dann Dinge tut, die nie so gedacht waren. Oder umgekehrt, sie tun Dinge nicht, obwohl sie hätten tun können oder vielleicht auch müssen. Und in beiden Fällen, also wenn ein Gesetz nicht klar formuliert ist, dann ist es irgendwie kaputt.
Man nennt das Gummiparagraf, ja.
Jo, noch eine weitere News. Ich habe noch das Release von Vim 8, was noch nicht draußen ist, aber...
Warte mal, was ist denn Vim 8?
Bald kommt. Na, Vim ist der Texteditor schlechthin. Und...
Genau, Emacs ist auch schon bei 24.
Ich dachte mal, Emacs ist eine Kreditkarte.
Nein, das ist ein Betriebssystem ohne Editor. Eine Application-Plattform für Lisp. Aber was ich eigentlich interessant finde an diesem Vim 8 Release ist, es gab ja vor einiger Zeit, und es gibt ja auch immer noch, den Fork von Vim, der NeoVim, die sozusagen Altlasten aus dem Vim-Source-Code rausschmeißen und unter anderem das Projekt deshalb gestartet haben, weil ihnen Entwicklung und sowas zu langsam voranging und zu langsam irgendwie neue Feature reinkamen. Und die haben halt irgendwie Code aufgeräumt und was die halt vor allen Dingen wollten, war einen besseren Support für Plugins, Interprozess-Kommunikationsschnittstellen, dass man halt irgendwie mit Clients, mit seinem Editor reden kann und so, was halt gerade für Entwickler und Entwicklungsumgebungsfunktionalitäten halt sehr wichtig ist, weil man die statische Code-Analyse nicht unbedingt im GUI-Thread ausführen will, so, der dann halt irgendwie die ganze Zeit blockiert. Und das waren halt alles Sachen, die Vim nicht konnte. Und dieses Projekt wurde dann halt ins Leben gerufen, NeoVim, und die haben halt angefangen zu entwickeln. Und jetzt kommt auf einmal Vim 8 und es hat asynchrones I.O., ein Paketverwalter und Coroutine, wie halt auch eine RPC-Schnittstelle, um mit der Außenwelt zu reden. Und das finde ich ein gutes Beispiel, wie ein Fork auch mal irgendwie ein Projekt wieder ein bisschen belebt, weil vorher sind dort Features echt sehr langsam reingekommen und das sind schon Dinge, die man 2016 schon haben möchte. Und oft ist es ja halt so, dass Forks Projekte halt auch so ein bisschen kaputt machen oder sich dann halt irgendwie spaltet und die Kräfte werden geteilt und ist dann halt eher hinderlich für das Projekt. Und dort ist es halt mal ein Beispiel, wo das Gegenteil eintrifft. Finde ich gut.
Das war's mit Neuigkeiten für April. April?
Ja.
Und
es gibt noch einen Veranstaltungshinweis.
Oh ja.
Moment, ich muss den bloß suchen. Und zwar am 30.04. In den Räumen der HTW Dresden, die Linux Presentation Day oder der Linux Presentation Day. Weiß da jemand was weiteres zu?
Ja, da wird es einen kleinen Vortrag geben und hinterher kann man sich an Ständen und in Workshops informieren, wie man am besten auf sein eigenes Gerät Linux installiert.
Genau. Ihr könnt das auch nicht verfehlen. Das findet im PHB statt. Wer jetzt mit den Raumbezeichnungen der HTW Dresden nichts anfangen kann, das ist das Foyer gleich im Anfang von dem großen Zentralgebäude da. Also kann man nicht übersehen.
An wen richtet sich das?
An
Einsteiger.
Einsteiger.
Ja. Also die Idee ist, dass man sich quasi diverse Distributionen erstmal so als Live-System anschauen kann, auf Notebooks, die dann immer auf Tischen verteilt stehen. Und später auf einer Install-Party sich dann das, was man für tauglich hält, mal auf seinem eigenen Gerät installieren kann oder ausprobieren, portabel, wie auch immer, Treiberkompatibilitäten mal prüfen kann und ähnliches.
Unter Hilfe von Fachkundigen.
Und gegebenenfalls bei der Installation ein bisschen Hilfe abrufen kann, genau.
Ja.
Aber es gibt doch noch mehr Events, so in nächster Zeit, für Podcast-Freunde ist vielleicht hier für Podcast-Hörer auch interessant, übernächstes Wochenende die Subscribe 7 in Berlin, was mal so aus dem Podlauf Podcaster-Workshop hervorgegangen ist. Und zwei Wochen später, nämlich vom 19. bis 22., das ist Pfingsten, glaube ich, in Leipzig im SubLab die CryptoCon. So quasi eine viertägige Riesen-Krypto-Party.
Am Donnerstag war Java User Group oder sowas?
Stimmt. Zu einer Programmiersprache, die klingt ganz unbekannt, Frege, ist eine Haskell-Implementierung für die Java Virtual Machine. Und Haskell ist einfach mal die coolste Programmiersprache überhaupt.
Und die läuft dann auch in der JVM?
Mhm.
Ah, kann man dann bald Android-Apps in Haskell machen?
Vermutlich.
Cool.
Gut, dann sind wir durch mit den News. Machen wir noch eine Musik und beginnen dann unser Thema Werbenetzwerke.
Ja, nicht ganz. Hm? Targeted Ad Attacks.
Okay.
Hier wird Wert aufs Detail gelegt.
Ja.
Willkommen zurück bei Penta Radio. Heute unser Thema Targeted Ad Attacks, also Attacken mit den Werbenetzwerken. Was ist denn das eigentlich, ein Werbenetzwerk? Warum muss es denn sowas geben? Kann nicht einfach immer alles kostenlos sein?
Also ganz kurz nochmal hallo. Heute haben wir ein bisschen Unterstützung hier mitgebracht in Form von uns selbst. Wir sind vom HTU, das ist Hacking at the End of the Universe. Wir kommen aus dem Vogtland, aus so einem kleinen Dorf, Schöneck.
Das ist offiziell eine Stadt.
Oh, Entschuldigung. Genau, und wir sind heute hier und wollen euch was über Targeted Ad Attacks erzählen. Dazu fangen wir an, euch erstmal zu erklären, wie funktioniert denn das überhaupt mit dieser Werbung, Werbenetzwerken, Tracking. Und dann wollen wir euch erklären, wie könnt ihr denn dadurch angegriffen werden. Und damit ihr dann nicht ganz so traurig seid, können wir euch dann auch noch erklären, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Also zum Anfang, um auf die Frage zurückzukommen, warum gibt's denn eigentlich Werbung im Internet? Weil es gibt halt so eine Gratiskultur im Netz. Man geht auf bestimmte Seiten, Wikipedia oder Newsartikel oder ähnliches. Alles ist frei verfügbar. Das Problem ist nur, irgendwie muss das ja auch finanziert werden, weil die Leute, die das anbieten, die haben eben auch Kosten. Sie müssen einen Server bereitstellen oder wenn es ein bisschen größer ist, dann müssen sie sogar ein ganzes Rechenzentrum bereitstellen. Sie müssen Personal bereitstellen und so weiter. Und das muss irgendwie finanziert werden. Und dadurch, deswegen nutzt man eben Werbung, um durch Werbung Geld zu verdienen. Das Problem ist nur, Werbung nervt. Werbung wurde eine Zeit lang auch immer nerviger, dass man sogar Pop-ups hatte, die hin und her gesprungen sind, wenn man sie wegklicken wollte und so weiter. Deswegen sind Nutzer dann irgendwann natürlich dazu übergegangen, Werbeblocker zu verwenden. Das ist natürlich für die Betreiber der Seiten ein Problem. Denn dadurch gehen ihnen Werbeeinnahmen verwenden. Also wenn man sich auch mal die Statistiken anguckt, der Gebrauch von Werbeblockern nimmt auch immer weiter zu. Denn natürlich ist es nützlich. Es blinkt nicht mehr bunt, man hat keine Pop-ups, die aufgehen und so weiter. Und gerade wenn man mobil surft, sind natürlich auch Datenvolumen ist ein wichtiges Thema. Und man freut sich über jedes Bild, was dort weniger geladen wird.
Ja, und das haben auch die Werbetreibenden erkannt und machen jetzt Initiativen mit Versprechungen, die Werbung weniger blinken zu lassen.
Genau, es gab da auch im letzten Jahr eine Debatte, denn es gibt auch Seiten, die dazu übergehen, zu sagen, ihr dürft unseren Inhalt nicht mehr sehen, wenn ihr einen Werbeblocker benutzt. Da war ein ganz prominentes Beispiel, die Seite von der Bild. Einige waren nicht traurig, dass man Bild.de nicht mehr sehen kann, aber das ist jetzt off-topic.
Stimmt, da gab es den Fall, dass jemand eine YouTube-Anleitung gemacht hat, wie man einen Adblocker installiert und der wurde dann von der Bild abgemahnt.
Beziehungsweise hat er eine Anleitung gemacht, wo, wie man diese Sperrseite, die Bild zeigt, du darfst bei uns nicht drauf, weil du einen Werbeblocker hast, wie man den umgeht, weil Bild war nicht in der Lage, eine ordentliche Sperrseite zu bauen.
Genau, aber im Zuge der Debatte ist es sogar so weit gekommen, dass der Axel Springer sich hat dazu hinreißen lassen, zu erklären, wie das denn eigentlich funktioniert, dass nämlich der Journalismus nur ein Nebengeschäft ist und quasi das Vehikel, um Werbeumsätze zu generieren. Wenn man sich das mal anschaut, das ist ein riesiger Markt. Also im Jahr 2015, um jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, wurden weltweit 132 Milliarden ausgegeben. Das ist auch ein Markt, der wächst immer weiter und weiter. Also die Statistiken sind sehr unterschiedlich. Ich würde mal sagen, so ungefähr 10% pro Jahr ist das Wachstum. Um das mal ein bisschen in Relation zu setzen, letztes Jahr wurden die Ausgaben für Werbung im Internetbereich größer als das für den Printbereich, also Zeitschriften und Zeitungen. Und laut Prognose, wenn es so weitergeht, dann wird 2019 auch der TV-Sektor überholt werden. Dann ist Internet wirklich das Größte, was das Thema Werbung angeht. Aber auch die Werbekultur hat sich ein wenig gewandelt auf Seiten der Betreiber. Früher hat man das eher so im Gießkannenprinzip gemacht. Hauptsache, meine Werbung ist überall. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, denn das nervt auch die Nutzer, denn wenn ich mir gerade eine Seite angucke, wo es bunt blinkende LEDs gibt, dann möchte ich keine Werbung für Rasenmäher sehen. Also ist man dazu übergegangen, das auch immer weiter auf die Nutzer runterzubrechen. Und das ist dann der nächste Teil, wo wir euch das mal ein bisschen erklären werden, wie das denn mit der personenbezogenen Werbung funktioniert.
Das ist dann das sogenannte Tracking, ja?
Nicht unbedingt. Also es gibt sehr viele verschiedene Arten von Werbung. Ich wollte das jetzt, das klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber ich nenne euch jetzt mal ein paar davon, dass man das einfach nochmal im Bewusstsein hat. Also es gibt natürlich die klassische Werbung per E-Mail. Das ist nicht unbedingt nur Spam, das können auch Newsletter sein, die man sich zum Beispiel abonniert, weil man gucken möchte, was gerade günstiges im Angebot ist. Wir kennen alle natürlich die Werbung vor Videoclips, also als Videoclips vor anderen Videoclips. Es gibt natürlich Werbung in Suchmaschinen, das ist auch ein riesengroßes Geschäft. Es gibt Bannerwerbung, die kennen wir, glaube ich, alle noch. Es gibt Pop-Ups, die kennen wir. Es gibt aber auch Pop-Unders, das sind die, die verstecken sich ganz gemein hinterm Browserfenster. Und erst wenn man schließt, dann sieht man, oh, da ist ja noch ein Fenster offen. Und es gibt jetzt auch die Layers, die werden auch immer beliebter. Also man möchte sich irgendeine Seite angucken und dann ist da, liegt da so eine halbtransparente Schicht drüber. Und wenn man hoch oder runter scrollt, wird die teilweise auch immer größer. Und es gibt auch Verbal Placement, das heißt, ich sage, Schraubenschlüssel, bla bla bla, der ist ganz interessant. Gibt's jetzt auch günstig im Internet und dann ist halt ein Wort hervorgehoben, also bei günstig im Internet oder Preissuchmaschinen, ähnliches wird dann da verlinkt. Es gibt auch Sponsoring, das ist relativ harmlos, wenn eine Seite halt finanziert wird, dass man das Logo des Sponsors dann auch mit einbindet. Und es gibt auch das Targeting. Da gibt's unterschiedliche Sachen. Was noch relativ harmlos ist, ist das semantische Targeting. Da bezieht man sich einfach auf den Inhalt der Website. Das heißt, wenn ich mir gerade Börsennews angucke, dann werden mir natürlich Investmentangebote geschalten. Das ist natürlich zielgruppenorientiert. Es gibt auch das Geotargeting, da wird die IP-Adresse benutzt. Man kann nicht ganz genau feststellen, wo man sitzt, aber so ungefähr. Also die Stadt kriegt man schon raus.
Dafür gibt es sogenannte Geo-IP-Datenbanken, die ungefähr IP-Bereiche auf Koordinaten auf der Welt Google abbilden.
Genau. Und dann gibt es das sogenannte Retargeting. Da geht es um die Cookies. Cookies haben wir alle schon mal gehört. Kekse im Internet. Und ich werde euch dann gleich nochmal erklären, wie das genau funktioniert. Aber die Frage erstmal, Cookies, warum brauche ich die denn? Wie funktioniert denn das überhaupt mit diesen Werbenetzwerken? Warum gibt es Werbenetzwerke und so weiter? Also wie schon gesagt, das wird nicht mehr so im Gießkannenprinzip gemacht, sondern ich möchte meine Werbung schon genau auf den Nutzer zuschneiden, der jetzt gerade meine Seite besucht. Und da gibt es Leute, die einfach zwischen dem Seitenbetreiber hängen und zwischen dem, der die Werbung anbietet. Dort gibt es dazwischen, jetzt mal ganz grob erklärt, die Werbenetzwerke, die sagen, oh, hier ist jemand, der bietet Autos an und hier ist jemand, der bietet Autoversicherungen an. Ich bringe die jetzt mal zusammen.
Denn wer ein Auto kauft, wird bestimmt auch bald eine Autoversicherung kaufen.
Genau. Und Werbung ist auch natürlich dort ein Markt, denn umso zielgerichteter ich meine Werbung streuen kann, umso effizienter ist das. Also da gibt es ganz viele verschiedene Messgrößen im Netz. Views, also wie oft wurde die Werbung gesehen. Es gibt Klickraten, also wie oft wurde denn auch auf diesem Werbebanner geklickt. Und es gibt natürlich auch dann die Kaufabschlüsse, wo man auch prozentual am Umsatz beteiligt werden kann. Und da
sind das dann die sogenannten Conversions? Okay. Genau. Wahrscheinlich.
Ja. Wahrscheinlich.
Ich glaube, Conversions ist ein Begriff aus dem Marketing, wie viel sie dann tatsächlich vom Eingesetzten, also was mussten sie tun, um so und so viel umzusetzen. Also ich glaube, 10.000 Werbebanner schalten für einen Verkauf oder so. Aber genau sicher bin ich mir auch nicht. Ich habe das bloß im Vorfeld zum Vorbereiten mal mitgelesen, fand das aber nicht
also,
so.
Also immer wenn ich nicht genug Hass in mir trage, dann lese ich Publikationen von Suchmaschinenoptimierern.
Das habe ich auch in der Vorbereitung gemacht. Ich war ein bisschen fauler, ich habe nicht gelesen. Ich habe einfach mal Videos geguckt und es gibt tatsächlich von Google schöne Erklärungsvideos, wie denn das genau funktioniert. Welche Werbeanzeigen werden nach welchen Kriterien wo geschalten? Wie funktioniert das mit den Auktionen? Wie kann man die zielgerichtet machen? Nach welchen Suchbegriffen geht das? Wie kann man Leute über mehrere Seiten verfolgen und so weiter? Wo wir gerade beim Verfolgen über mehrere Seiten sind, da kommen dann eben die Cookies. Bei Cookies gibt es auch verschiedene Arten, verschiedene Kategorien von Evil, also böse. Was man allgemein als Cookie bezeichnet, ist so ein HTTP-Cookie. Also das heißt, ich gehe auf eine Seite und kriege dort einen bestimmten Text. Schnipsel einfach mitgesendet, den speichere ich in meinem Browser. Das ist nicht unbedingt immer schlecht und es ist ziemlich nützlich, denn wenn ich zum Beispiel auf eine Seite gehe und melde mich dort an, kriege ich einen Cookie und dann wird quasi meine Anmeldedaten, also dass ich dort schon eingeloggt war, das wird gespeichert. Oder wenn ich gerade Shopping im Netz mache und einen Warenkorb habe, da schon Artikel abgelegt habe und dann noch ein bisschen im Netz rumsurfe, dass dann eben später die Artikel noch im Warenkorb sind.
Ja, Ich weiß nicht, ob wir nochmal an dem Punkt zurück zu den Werbenetzen, was die sind, oder ob wir erstmal das Tracking machen wollen.
Dann machen wir erstmal das Tracking und dann kommen wir nochmal auf die Werbenetze zurück. Da werden wir euch auch nochmal ein paar Beispiele geben, wie das genau funktioniert, wie man über mehrere Geräte verfolgt werden kann, wie verbreitet das ist und so weiter. Okay. Nur erstmal ein bisschen trockene Theorie und dann kommen wir mit ein paar Beispielen. Es gibt dann auch noch sogenannte Flash-Cookies. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil die liegen nicht mehr im Browser. Weil wenn die normalen HTTP-Cookies, also was man immer so als Cookie bezeichnet, die liegen im Browser, kann ich zum Beispiel meine Browser-Einstellung festlegen, nein, ich möchte keine Cookies speichern. Oder ich kann sagen, nee, jetzt möchte ich mal alle Cookies löschen. Bei den Flash-Cookies wird das dann schon schwieriger. Also es gibt halt Flash-Anbieter, zum Beispiel Adobe Flash, und die legen das dann nicht im Browser ab, sondern legen das als Datei in eurem Dateisystem ab. Und dort können auch viel größere Mengen von Daten, die halt mehr benutzerbezogene Informationen abspeichern, abgelegt werden. Und das funktioniert auch browserübergreifend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Firefox surfe und dann mache ich meinen Chrome auf, dann wissen die da auch Bescheid. Dann
zum Glück ist Flash auf dem absteigenden Ast.
Aber man braucht es noch oft. Es ist ziemlich schwer, ohne Flash im Netz unterwegs zu sein teilweise.
Finde ich ja gar nicht. Also seit ein paar Jahren, eigentlich so seit das mit diesen iPads und so losgeht, nimmt das immer weiter ab.
Das ist richtig, aber Flash ist hier auch nur ein Beispiel. Es gibt ja auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Silverlight. Okay, das ist noch mehr auf dem absteigenden Ast. Aber
installiert gehabt.
Ja, vermisst. Es gibt halt einige Sachen, die irgendwelche, also Plugins, die eigene Cookie-Verwaltung haben. Ja. Und Flash ist halt der bekannteste.
Genau, also es gibt da dann auch noch ein paar Kategorien, die drüber sind. Also ich möchte jetzt nicht alle erklären. Es gibt Super-Cookies, es gibt Zombie-Cookies und so weiter. Und es gibt, also was ich gesehen habe, was nach Einschätzung von einigen Leuten so das Schlimmste war, das waren Ever-Cookies. Die greifen zurzeit so an 16 verschiedenen Stellen ein und das wurde jetzt irgendwie nochmal erweitert. Es kann irgendwie History-Caching und über bestimmte Bilder die Farbwerte erkennen und so weiter. Also das kriegt man auch nicht ohne weiteres weg.
Da also im Gegensatz zu gewöhnlichen HTTP und Flash-Cookies sind diese Super-Cookies und Ever-Cookies immer eine Kombination aus verschiedenen Technologien. Ja.
Und wenn ein Teil dieser Sachen weg sind, in den meisten Fällen reicht, wenn an einer Stelle irgendwo was rudimentär übrig ist, dass das wiederhergestellt werden kann. Also das Zeug hängt einen wirklich ganz böse am Schuh.
Genau. Und es gibt nicht nur Cookies, die einem untergeschoben werden können. Es gibt auch Fingerprints, die man erstellen kann, wenn man im Netz unterwegs ist. Es gibt zum Beispiel Browser-Fingerprinting. Das ist ein sehr abstraktes Thema. Ich kann da eine Seite empfehlen, das ist von der Electronic Frontier Foundation. Die haben ein Tool erstellt, das nennt sich Panopticlick. Werden wir auch in den Shownotes dann nochmal verlinken. Es reicht aber auch, den Begriff in der Suchmaschine eurer Wahl einzugeben. Da könnt ihr mal gucken, wie einzigartig ist euer Browser denn. Und da könnt ihr euch dann auch mal angucken, wie viele Internetnutzer gibt es so ungefähr. Und wenn ihr dann irgendwie so eine Rate habt, zum Beispiel, euer Browser ist einzigartig unter 4 Millionen, ist euer genau herausfindbar, dann solltet ihr euch mal Gedanken machen. Und da ist auch so eine nützliche Seite, da kann man dann auch mal gucken, wie das mit dem Browser-Fingerprinting denn funktioniert. Wonach guckt er denn? Der guckt, welches Betriebssystem habt ihr, welche Bildschirmauflösung verwendet ihr, welche Schriftarten habt ihr benutzerbezogene Daten, die damit übermittelt werden, also zum Beispiel Super-Cookies, welche Spracheinstellungen habt ihr und so weiter. Und dadurch wird dann eben ein nicht ganz einzigartiges Profil erstellt, aber ihr seid halt unter einer großen Menge von Leuten ziemlich eindeutig identifizierbar. Das ist das Browser-Fingerprinting. Guckt es euch mal an, ist wirklich spannend. Und dann gibt es auch noch Cache-Fingerprinting. Das ist zum Beispiel, wenn ihr euch ein Bild ladet und ihr kommt dann auf eine andere Seite, wo auch dieses Bild ist, dann wird da ein sogenannter E-Tag, also eine lange Zahlenkette, übermittelt. Und da wird dann geschaut, habe ich dieses Bild schon mal gehabt? Und wenn ja, dann muss ich das ja nicht nochmal neu laden, weil das hatte ich schon mal. Und das wird eben so gemacht. Dann gibt es noch das DNS-Fingerprinting.
Ja, also da wird geschaut, welche Seiten vorher schon mal aufgerufen wurden und dann sozusagen lokal schon bekannt sind und dort eben nicht nochmal extra abgefragt werden. Es gibt auch Sachen, wo dann erkannt wird, zum Beispiel, ob zwischen dem Browser und dem Webserver zum Beispiel ein Proxy-Server liegt, der da schon Sachen zwischengespeichert hat. Da wird dann automatisch zum Beispiel dynamisch Content erzeugt, der dann wieder nur für den einen da ist. Das heißt, definitiv nicht in dem Browser liegt und so. Also es gibt da sehr, sehr viele ziemlich ausgefeilte Techniken, wie man Browser durch das Netz tracken kann. Ich bin mir sicher, wir haben einige vergessen. Oder fällt jemand noch was ein? Nein. Also das Hauptproblem ist halt, dass die meisten Leute immer wieder ähnliche Seiten bzw. die gleichen Seiten besuchen und dadurch dann halt regelmäßig auch immer wieder den Content auf ihren Seiten aktualisieren und dadurch halt sozusagen dieses Fingerprinting doch recht aktuell halten.
Mir fällt noch was ein, was kommt. Mit Service Workers werden JavaScripte in Webseiten in Zukunft die Möglichkeit haben, das Caching des Browsers selbst zu beeinflussen. Da geht noch viel, denke ich.
Genau, um euch auch mal ein Gefühl dafür zu geben, ja, es gibt jetzt da einen Cookie und dort einen Cookie. Naja, mein Gott, dann hat halt einer die Information, dass ich auf der Seite war, ein anderer hat die Information, dass ich auf der Seite war. Es gibt da eine Studie, die sich mal angeguckt hat, also welches Werbenetzwerk gehört zu wem und wie breit sind die denn ungefähr verbreitet. Und da kam raus, dass auf 78% aller Websites Google irgendwelche Tracking-Methoden mitverwendet. Auf 32% aller Websites ist Facebook mit dabei und auf 18% aller Websites Twitter. Und dann denkt man so, Twitter, Facebook, warum tracken die denn so viel? Ja, guckt euch das mal an. Ihr habt mittlerweile überall diese Like-Buttons oder Facebook-Share-Buttons oder Twitter-Buttons. Und die sind eben auch externe Inhalte, die immer mit nachgeladen werden. Also wenn ihr zum Beispiel eine Newsseite ansurft, dann surft ihr eben nicht nur die Newsseite an, sondern es werden auch ganz viele Daten nachgeladen. Ich kann euch auch, wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie das genau aussieht, wenn ihr mal ein paar Beispielseiten besuchen wollt, kann ich euch zwei Tools empfehlen. Die werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Das ist zum einen ein Plugin für den Firefox, das nennt sich Lightbeam. Das erstellt so eine schöne Grafik, wenn ihr verschiedene Seiten ansurft, dann seht ihr, okay, ich habe jetzt zum Beispiel webfehl.com oder so angesurft und dann zeigt es euch, da werden noch 48 Tracker nachgeladen. Dann surft ihr eine weitere Seite an, auch da werden Tracker nachgeladen und noch eine und noch eine. Und dann sieht man, wie dort so richtig schön ein Netzwerk entsteht. Also welcher Tracker gehört zu wem und wer hat nun wie viele Daten von euch gesammelt, während ihr im Netz rumgesurft seid. Falls euch das ein bisschen zu aufwendig ist, es gibt auch von der Open Data City, die haben sogenannte Datenblumen gemacht. Das könnt ihr auf der Seite von Wired auch nachgucken. Da sieht man auch wunderschön grafisch bunt visualisiert, wenn ihr eine Website ansurft, was ist der eigentliche Content, der auf der Seite angezeigt wird und was gehört alles außenrum noch mit dazu. Das ist dann auch nochmal farblich schön unterteilt. Sind das jetzt Bilder? Sind das jetzt, welche Arten von Tracker werden da gesetzt und so weiter. Und wir würden euch jetzt gerne noch mal ein bisschen erklären, wie das auch so funktionieren kann mit der Nachvollziehbarkeit im Netz. Also zum Beispiel Google. Wie machen die das? Wo, wenn ich jetzt zum Beispiel Google benutze oder nicht benutze, wie bin ich denn da erkennbar? Bin ich über mehrere Geräte identifizierbar? Wie finden die mich raus? Welche Daten haben die denn über mich?
Ja, also Google, wir hatten schon gesagt, dass die zum Beispiel Google bindet überall seinen Google Plus heißt das, glaube ich. Also dieses Facebook-Versuch von Google, diesen Button da auf verschiedenen Seiten, wo man dann zum Beispiel liken kann, Sachen verlinken kann und so weiter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner Webseite bin, wo dieser Button ist, dann wird das von Google nachgeladen.
Also noch viel schlimmer als dieser eine Button ist halt, was schon viel länger unterwegs ist, Analytics.
Ja, also Google Analytics, das ist halt ein Web-Analyse-Werkzeug, was Google kostenlos zur Verfügung stellt. Das kann ich als Webseitenbetreiber in meine Webseiten einbinden oder auf meinen Webserver einbinden. Und jedes Mal, wenn diese Seite aufgemacht wird von jemandem, erstens erfährt Google davon und dann kann ich auch sehr schöne Statistiken erstellen über meine Webseite, wie die benutzt wird, von wo die Leute herkamen, was teilweise was die gesucht haben und. Also das ist so ein Ding, wo Google halt den Leuten, den Webseitenbetreibern ein Werkzeug in die Hand gibt und gleichzeitig benutzt, um so viel wie möglich rauszubringen. Ähnlich ist zum Beispiel auch der Google...
Win-win.
Ähnlich ist zum Beispiel auch der Google DNS-Server, den die rausbringen. Natürlich ist es schön, dass Google einen DNS-Server rausgebracht hat und der ist auf der ganzen Welt erreichbar und der ist unsensiert. Und sehr, sehr schnell, das ist richtig. Das ist übrigens eine Sache, die Google macht, deren Dienste funktionieren im Allgemeinen sehr gut, deswegen werden sie auch sehr oft und überall eingesetzt. Und wenn ich den Google DNS benutze, weiß Google natürlich sofort jede Webseite, die ich ansurfe. Und auch die ganzen Tracker und was halt alles. Jede Internetadresse muss aufgelöst werden, weil mit, was weiß ich, www.google.de kann niemand im Netz angesprochen werden. Das muss in eine Netzwerkadresse umgesetzt werden und das macht der DNS-Server. Und wenn ich den betreibe, weiß ich, wo die Leute hingehen. Aber Google macht noch viel, viel mehr. Google hat, wie gesagt, das Analytics. Google hat meines Wissens nach auch irgendein Content Delivery Network. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehr viel Daten auf meiner Webseite habe oder plötzlich...
Es geht dann meistens um JavaScript-Skripte, die sehr verbreitet sind. Zum Beispiel jQuery.
Ja. Sagt man was dazu?
Ja, jQuery ist halt eine JavaScript-Library, um irgendwie die Webseite zu manipulieren, also um da irgendwie Text einzufügen und so. Fast jede interaktive Webseite benutzt es irgendwie. Wenn man will, dass es schnell ausgeliefert wird, dann benutzt man das von Google.
Ja. Google bietet auch frei verfügbare Schriften an, die sehr viele Leute in ihre Webseiten einbinden. Auch wenn sie es nicht wissen, zum Beispiel Joomla bindet diese Sachen automatisch von Haus aus ein. Das heißt, jeder, der eine Joomla-Webseite aufbaut, sich hat automatisch das Google-Tracking mit eingebaut, außer er nimmt einen anderen Font. Das geht aber weiter. Google hat natürlich auch jede Menge Dienste, die von Leuten gerne benutzt werden. Google Mail, YouTube. Diese Seiten melden sich da halt einfach an und kriegen dort ein Cookie gesetzt. Das heißt, sie sind mehr oder weniger
identifiziert
von Google eindeutig. Dazu bietet Google ihr Werbenetzwerk. Das heißt, jeder Werbebanner, der auf irgendeiner anderen Seite gezeigt wird, kann diesen Cookie auslesen und teilweise werden auch neue gesetzt. Und damit weiß Google, wo ich mich im Netz bewege. Es geht aber noch weiter. Google ist auf 80% oder ich weiß gar nicht, wie viele der Handys vertreten.
Android, ne?
Android. Also Google hat nicht nur einen Fuß in der Tür von Android, Google steht mitten im Wohnzimmer. Und mit der Plattform haben sie letztendlich auf, ja, wie gesagt, ungefähr 80% aller Mobilgeräte direkten Zugriff. Und dort sammeln sie natürlich noch jede Menge andere Informationen. Selbst wenn ich den Browser zum Beispiel mich nie bei Google angemeldet habe, aber mit meinem Handy im selben Netzwerk bin, dann weiß Google zumindest, dass ich über dieselbe IP-Adresse komme. Mache ich das regelmäßig, weiß Google über gewisse Korrelationen und Wahrscheinlichkeitsrechnung auch, das bin ich, auch wenn ich nie mit diesem Browser irgendwo mich bei Google angemeldet habe.
Ja. Ja, müssen ja nur schauen, ob es da noch andere Google-Benutzer gibt von der IP-Adresse. Wenn es da nie welche gibt, dann bist das wahrscheinlich du.
Ja, und da die meisten Leute allein zu Hause sind oder die Familie, was auch immer, den Google ist es auch, also die hatten mal irgendwo einen Spruch gesagt, uns ist es auch egal, ob wir dich mit Namen kennen. Hauptsache, wir erkennen dich jedes Mal wieder. Das ist halt auch ein Punkt.
Ich habe mal von jemandem gehört, der sich so ein bisschen mit diesem Werbeschalten über Google auseinandersetzt. Sie bieten da sogar so Schnittstellen an für die Werbetreibenden, womit du die Leute eben wiedererkennst.
Ja,
das ist auch die richtige Werbung.
Genau, da kommen wir noch dazu. Das ist der Kern der Werbenetze. AdWords. Oder auch AdWords. Also AdWords ist halt das Produkt, Google. Das Google anbietet. Aber nochmal zu Android. Dadurch, dass sehr viele Leute Android haben oder auf ihren Handys, also wenn das eben nicht Android ist, dann halt trotzdem Google-Dienste nutzen, ist halt, dass Google da trotzdem irgendwo einen Fuß drin hat. Sehr, sehr viele Apps, die nichts kosten, werden über Werbung finanziert. Und im Prinzip jede Werbung, die in einer App angezeigt wird, hat die Zugriffsrechte, die auch die App hat. So, mehr oder weniger. Das heißt, Das Beispiel, was wir hier im Vorfeld rausgesucht hatten, war eine Taschenlampen-App, die dann auf Positionsdaten, Adressbuch, was war es noch, Kamera, Mikrofon und so weiter Zugriff hatte und dann im Prinzip regelmäßig Positionsdaten an den Betreiber geschickt hat. Das heißt, Google sammelt, also nicht nur Google, auch andere Wärmenetzwerke, aber Google jetzt hier insbesondere, sammelt sehr, sehr viele Daten über verschiedene Geräte und bringt die zusammen. Das geht so weit, dass dass so ein typisches Google-Werbeprofil, womit ein User identifiziert ist, mittlerweile um die 7000 Merkmale hat, die einem User zugeordnet werden.
Na, was für Daten sammelt das denn da auf dem Telefon? Was ist denn da so interessant?
Interessant ist, was die Leute interessiert. Das heißt, sie können da eine ganze Menge abfragen. Das heißt, von dem, was an Daten auf deinem Handy sind, wenn die App darauf Zugriff hat, was auf deiner SD-Karte ist, kann theoretisch die Werbung auch gucken, was auf deiner SD-Karte ist. Das, glaube ich, ist nicht so interessant, aber sie könnten das tun. Sie können schauen, wen du angerufen hast. Das heißt zum Beispiel, um soziale Netzwerke, was sind deine Freunde und so weiter rauszufinden. In welchen Kreisen bewegst du dich? Bist du ein Nachtmensch? Bist du Tagmensch? Es lassen sich Sachen rausfinden, wie interessiert dich, also was dich interessiert, je nachdem, was für Apps du dann auf dem Gerät hast. Hast du hier von irgendeinem Autohersteller eine App drauf oder hast du eine Fitness-App für, Radfahren? Und so solche Sachen lassen sich da alles rausfinden. Letztendlich geht das Ganze so weit, dass mittlerweile Werbung in Apps das Mikrofon dazu benutzt, um rauszufinden, welche Werbung ihr im Fernsehen schaut. Das Ganze funktioniert so, dass in der Werbung, die im Fernsehen läuft, Töne eingebettet werden, die im Bereich liegen, die ein Mensch normalerweise nicht mehr hören kann. Die Mikrofone von den Handys können das. Und dann kann im Prinzip das Werbenetzwerk, was diese Werbebanner schaltet, in dem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit Google, es kann aber auch ein anderes sein, können die dann zum Beispiel sagen, okay, der hat gerade RTL2 angeguckt mit irgendeinem, was auch immer da gerade kommt, und die Werbung dazwischen. Anhand von Vibrationssensoren oder so kann man dann auch sagen, die Person ist durch den Raum gelaufen. Man kann auch sagen, die Person hat während der Zeit, wo die Werbung lief, irgendwas auf dem Handy gespielt, eine SMS geschrieben. Also hat sie zwar den Fernsehsender angeschaut, aber eben die Werbung nicht und so weiter. Da lassen sich sehr, sehr, sehr viele Informationen bringen, was die halt sammeln können.
Na, aber ich gucke zum Glück kein Fernsehen. Bin ich denn dadurch jetzt geschützt?
Nicht zwangsläufig. Es ist auch an mehreren Stellen schon nachgewiesen worden, dass die Werbung, die vor YouTube-Videos kommt, ebenfalls diese Töne eingebaut hatte. Das heißt, die können dann sehen, wenn ich auf einem nahegelegenen PC YouTube schaue, auch wenn ich nicht bei YouTube angemeldet bin, welche Filme ich dort geschaut habe. Ja, im Prinzip ist es so, dass Google von allen die größte Reichweite hat, was sowohl die Datenerfassung angeht, also was über Leute rausgefunden werden kann, als auch was, wem jetzt Werbebanner vorgeführt werden können. Ja.
Genau, das jetzt mal so ein bisschen zum Thema Tracking. Ich glaube, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, welche Daten von euch da verfügbar sind, was da so alles gemacht werden kann. Und jetzt kommen wir zum ganz bösen Teil. Wie kann man denn damit angegriffen werden und warum?
Kurze Zwischenfrage. Das ist ja Überwachung. Gegen Überwachung hilft Verschlüsseln mit HTTPS. Wie ist es denn in dem Fall?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar dadurch, dass die ganze Sache von den Webservern kommt, kann das natürlich verschlüsselt sein. SSL oder HTTPS schützt vor Abhören der Leitung, aber nicht davor, wenn auf Seiten des Webservers irgendwelche externen Inhalte eingebunden werden. Die werden im Zweifelsfall einfach mit dem SSL verschlüsselt und übertragen.
Ja. Hilft also gar nichts.
Zumindest nicht. Also
zumindest schützt es davor, dass die Telekom die Werbeerkenntnisse auch abgreift.
Richtig.
Ja, aber dazu kommen wir ansonsten noch im Schlussteil, wie man sich denn jetzt eigentlich schützen kann.
Ja, was noch ein Tracking-Verfahren ist, was ziemlich finster ist. Und Verizon, ein amerikanischer, also US-amerikanischer Internetprovider, hat sich da ganz weit hervorgetan. Und zwar haben die nicht auf ihren Webseiten irgendwie, doch, die haben auch auf ihren Webseiten Tracker eingesetzt, aber was das eigentlich Finsteres, was die gemacht haben, die haben, in dem Fall wurde das auch Super-Cookies genannt, obwohl es eigentlich nichts mit den klassischen Cookies zu tun hat, sie haben den Leuten, also ihren Kunden, in die Verbindungen, die die aufgemacht haben zu anderen Webseiten, also wenn die jetzt irgendeine Webseite aufgerufen haben, Cookies untergeschoben. Also die haben ihre User einzeln trackbar gemacht. Und dieses Tracking haben sie als Dienstleistung Werbekunden angeboten. Das heißt, selbst wenn ich einen Werbebanner-Filter auf meinem Rechner hatte, war es trotzdem noch möglich, dort rauszufinden, wer wohin geht, weil die auf Internet-Provider-Level mich im Internet markiert haben. So, und vielleicht jetzt mal, um den Bogen zu den Werbenetzen zu spannen, weil wir hatten bisher zwar gesagt, das Tracking und so weiter, aber was machen die Werbenetze? Die Werbenetze sind im Prinzip ein Zusammenschluss, was heißt Zusammenschluss? Werbenetze sind letztendlich Anbieter von Werbung im Netz. Die Anne hatte das schon am Eingang gesagt. Das heißt, irgendeine Webseite möchte Geld mit ihrer Webseite verdienen oder muss ihre Kosten reinbringen und schaltet dafür Werbebanner auf ihrer Webseite. Sie kann natürlich direkt zu den Werbekunden gehen und dann von denen Geld verlangen. Weitaus häufiger ist es aber, dass diese Werbebanner bei Werbenetzen eingekauft werden. Das heißt, ein so ein Werbenetz hat nicht nur auf einer Webseite, sondern auf sehr, sehr vielen Tausende, Hunderttausende ihre Werbebanner geschaltet. Das heißt, mit jedem Werbebanner, den die schalten, sehen die, wer drauf zugegriffen hat und wer das Ganze abgerufen hat und setzen Cookies. Und damit bin ich durch das ganze Internet mehr oder weniger verfolgbar und im Netz eindeutig identifizierbar. Dadurch, dass das über Jahre läuft, bedeutet das, dass diese Werbenetze im Laufe der Zeit sehr, sehr viele Informationen über mich haben. Nicht nur, was mich interessiert, sondern auch, wie sich zum Beispiel mein persönliches Interesse im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das geht von Sachen, die ich mir zwar wünsche, aber nicht leisten kann, weil ich sie fünfmal bei Amazon angeklickt habe, aber dann doch nicht gekauft, über Sachen, die ich, also wenn ich mich im Netz nach irgendwelchen Krankheiten erkundige und. Jede Seite, die einen Werbebanner hat, kann mich tracken.
Also für mich klingt das natürlich ziemlich bedrohlich, weil ich kenne mich mit den Informationen aus. Aber warum sollte sich denn ein Normalbürger dafür fürchten?
Das ist eine gute Frage. Zum einen schon aus dem Grund, weil man irgendwie als Mensch das grundsätzliche Missvergnügen dabei hat, beobachtet zu werden. Aber letztendlich geht es bei den Werbenetzen darum, anders als früher, wo Werbung mit der Gießkanne verteilt wurde, mittlerweile rauszufinden, mit wem habe ich es zu tun und den Leuten dann gezielt Werbung vorzuspielen.
Und damit die Menschen zu manipulieren.
Manipulieren ist auf alle Fälle ein Ding, aber es geht auch darum, jeder hat das schon mal gesehen. Ich schaue mir was bei Amazon an, dann werde ich auf 5 oder 6 anderen Seiten mit der gleichen Sache, die ich mir dort angeguckt habe, verfolgt. Das ist das, was relativ klar ist. Die meisten Leute haben damit wahrscheinlich auch kein Problem. Spannender wird es halt wirklich, wenn man sieht, wie diese Dossiers, die diese Werbenetze damit aufbauen, also was da drin steht. Also es geht wirklich über.
Aber das sieht ja niemand.
Richtig, ja. Aber man kann sie teilweise einfordern. Also die gab Leute, die bei Facebook Sachen gefordert haben und dann eine CD gekriegt haben.
Ah, Max Schrems.
Ja, wo dann halt auch solche Sachen drin waren. Also wo man dann wirklich sieht, dass Leute kategorisiert werden, dass sie eingestuft werden. Und das geht halt wirklich über wo arbeite ich. Da werden persönliche, also Einschätzungen zur Person unternommen im Sinne von, ja, ist, arbeitet, also zum Beispiel merken diese Werbenetzwerke, wie viel Zeit meiner Arbeit ich im Büro tatsächlich mit meiner Arbeit verbringe und mit anderen Sachen im Surfen im Netz. Die wissen mehr über, wie ich arbeite, als mein Arbeitgeber.
Da ergeben sich ja neue Dienstleistungen.
Nein, die gibt es schon seit Jahren zu kaufen. Also die sind nicht so neu. Es gibt gerade in den USA Firmen, die aus diesen extrahierten Sachen für Leute, die sich bewerben, dann so für den Human Resources Abteilung dann entsprechend Hinweise geben, wer da wie wo für was geeignet ist. Ja.
Und zu guter Letzt, und das können wir ja hier in Sachsen sagen, haben wir Angst davor, dass die Daten mal den falschen Leuten in die Hände fallen, zum Beispiel nach der Machtergreifung der AfD.
Ja. Ich weiß nicht, machen wir eine Musik und dann gehen wir mal zum nächsten.
Das können wir tun.
Zu den Targeted Ad-Attacks?
Nein, erstmal was das von der Werbeseite.
Wir haben aber auch nur noch 23 Minuten.
Richtig, aber wir müssen trotzdem noch was erklären. Wieder da. Ja, Jetzt ist die Frage, jetzt wissen wir, wie wir im Netz getrackt werden können, aber wir wollen ja zu den Targeted Ad Attacks kommen. Also, um das zu übersetzen, zielgerichtete Werbeattacken oder Angriffe. Ich habe mir mal ein paar dieser Werbenetze genauer angeguckt und beschreibe jetzt das aus der Sicht der Werbetreibenden. Wenn ich Werbung vertreiben will im Netz, dann suche ich mir natürlich die Leute aus, die mir am ehesten oder genauesten sagen können, wer meine Werbung sieht. Henry Ford hat da mal was gesagt. Ja, ich weiß, dass 50% aller Werbung sinnlos ist. Ich weiß bloß nicht, welche 50%. Und genau dieses Ding haben diese Werbenetze gelöst. Dadurch, dass sie wissen, wen sie vor sich haben können und wie diese Leute im Kopf ticken, können die ziemlich genau sagen, welche Werbung sie anbieten können, müssen, sollen. Es gibt aber auch Werbenetze, wo ich hingehen kann und gegen Geld sagen kann, diese Werbung zeigt ihr mir bitte bei Personen zwischen 25 und 30, die auf Mountainbikes stehen und unverheiratet sind, an. Ich habe mir da mal einen Spaß gemacht und habe mir ein Werbenetzwerk vorgenommen. Das heißt, wo habe ich es hingeschrieben? Gay Ad Network. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein kleines, keins von den großen. Es war aber schon sehr interessant, was man dort sehen konnte. Ich konnte dort, habe mich halt als Werbetreibender ausgegeben und habe dann gesagt, okay, was kann ich alles als Dienstleistung haben? Und da konnte ich dann sagen, okay, zeig bitte diesen Werbebanner an bei Leuten in dem und dem Alter. Ich konnte aber auch sagen, zeige bitte diese Werbung an bei Leuten, die dort und dort arbeiten oder aus dieser und jener Gegend kommen. Oder bis runter zu dem einzelnen User, einzelne Devices. Warum geht das oder muss das so genau gehen? Das ist relativ einfach zu erklären. Auf jedem Gerät werden Werbebanner unterschiedlich angezeigt. Das heißt, ich kann sagen, dieser Werbebanner ist optimiert für Android 4.2, dieser ist optimiert für 4.3, dieser ist optimiert für den Firefox oder für den Internet Explorer. Und dann kann ich halt sagen, zeige mir bitte diese Werbung an bei allen Leuten, die im Rathaus Dresden arbeiten. Die werden dort angezeigt bei allen Leuten, die auf Arbeit sind, wie auch auf ihren privaten Rechnern zu Hause, wie auch auf ihren Handys, weil diese Leute ihnen einfach bekannt sind. Scary. Das Eigentliche, was daran scary war, war der Preis. Also ganz zielgerichtet eine Firma sich rauszunehmen und zu sagen, zeige das bitte nur bei Leuten dieser Firma an, und zwar auf allen Android-Geräten zwischen 4.1 und 4.4, also Android 4.1 und Android 4.4, Stagefright, sagt das jemandem was? Das heißt, das sind verwundbare Android-Versionen. Den kann ich dann sagen, zeig bitte diesen Werbebanner an, und das Ganze hat 430 Euro gekostet. Was kann ich dann damit machen? Und da kommen wir zu einer Sache, die nennt sich Mailvertising. Das ist was schon seit vielen, vielen Jahren da draußen ist. Und zwar, dass Mailware, also sprich Schadsoftware, Trojaner und was es da alles gibt, über Werbebanner verteilt werden. Das heißt, eigentlich komplett harmlose Webseiten, die Werbebanner von anderen Leuten anzeigen, verteilen Mailware, indem über diese Werbebanner Schadsoftware verteilt wird, wo die selber gar nichts dafür können. Und jetzt kommen, also das ist eine ziemlich breit gerichtete Attacke. Das heißt, ich kann einfach nur sagen, die Mailware, der Trojaner, was auch immer, wird 100.000 Mal angezeigt und wird ungefähr 20.000 Rechner infizieren. Das hängt natürlich immer davon ab, mit was für einem Rechner ich zu tun habe. Sind alle Updates installiert? Arbeiten die Leute mit Adminrechten und Ähnlichem? Und haben sie einen verwundbaren Internet Explorer laufen oder den neuesten Chrome, der dann halt nicht so verwundbar ist. Aber die Targeted Ad Attack macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Ich kann dann halt wirklich sagen, ich möchte das nur für diese eine Firma und nur für diese Browser, wo ich genau weiß, dass sie verwundbar sind, anzeigen lassen. Offiziell ist es natürlich eben, weil es dort drauf ordentlich dargestellt wird. Aber ich kann halt wirklich ganz zielgerichtet Schadsoftware auf die Art und Weise verteilen. Der große Vorteil davon für mich als Angreifer ist, wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel eine Firma oder ein Rathaus, was auch immer, dann ist es immer schwer, die Leute zu finden, die dort reingehören oder die frontal zu hacken oder was auch immer, dort jedenfalls die Schadsoftware reinzubringen. Benutze ich die Werbenetze dafür, bekomme ich die Information für relativ wenig Geld frei Haus geliefert. Und das Zweite ist, dadurch, dass diese Werbebanner mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 90% wirklich nur in diesen Kreisen angezeigt werden, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die jemand zu Gesicht bekommt, die merken, dass dort Schadsoftware drin ist. Dazu kommt, dass ich dort Zero-Day-Exploits, also Exploits, Angriffsformen, die noch nicht wirklich bekannt sind, einbinden kann. Das heißt, gängige Virenscanner oder so werden diese Schadsoftware nicht finden. Und das ist auch das Problem, was einige dieser Werbenetzwerke haben. Eine der größten Viren- oder Schadsoftware-Schleudern insgesamt ist Flash. Wir hatten das am Anfang schon mit den Cookies. Und ich kann dort Flash-Werbebanner wunderschön PCs und teilweise auch Mobilgeräte infizieren, ohne dass der Mensch, der vor dem Rechner sitzt, irgendwas tun muss. Das reine Anzeigen der Webseite reicht. Ja, das ist im Prinzip eine Targeted Ad Attack. Also Ausnutzen von Werbenetzen, also den Informationen, die gesammelt haben, um einzelne Leute, Organisationen, Firmen, was auch immer, mit Schadsoftware zu versorgen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, was tun?
Offline gehen.
Nein, wir müssen nicht gleich offline gehen. Also wir können auch ganz einfach anfangen, indem wir zum Beispiel in unserem Browser eine Einstellung setzen, die heißt Do not track me. Dann ist doch alles gut, oder?
Haha.
Warum haha?
Also ich schicke mit meinem Browser mit oder mit meinem HTTP-Request, ich will von euch nicht verfolgt werden. Was wird so ein Werbenetzwerk da tun? Die werden uns den großen Finger zeigen und sagen, ach interessant, hier will einer keine Werbung sehen und der ist erst recht interessant, weil einige Leute werden ja drauf hören. Sprich, die Werbebranche interessiert sich schlicht nicht dafür. Das haben sie auch mehrfach schon verkündet, dass Do Not Track was ist, was sie einfach nicht beachten.
Naja, also die Debatte ging halt schon ein bisschen in Richtung, das sollten Staaten vorgeben. Andererseits ist dann nochmal Microsoft gekommen und hat das in Internet Explorer 9 oder 10 oder so per Default angemacht. Und da hat die Werbeindustrie gesagt, no way.
Ja.
Ein weiteres Problem ist auch, das ist auch in Deutschland rechtlich abgesichert. Das ist § 15 Absatz 3 Telemediengesetz. Für die, die es interessiert. Aber das gilt eben nur in Deutschland. Und wenn man sich das mal anguckt, guckt einfach mal, wie viele von diesen Werbenetzwerken kommen denn eigentlich aus Deutschland? Das ist ein ziemlich kleiner Anteil.
Ich habe nur CVS-Host gefunden, aber nur mal ein paar Werbenetze zu nennen. Google als die größten, DoubleClick waren die zweitgrößten, gehören inzwischen auch Google. Facebook ist ein Werbenetz, Twitter, Yahoo, Adobe, die mit Flashplayer. Und Microsoft. Also Microsoft macht keine Betriebssysteme mehr, deren Hauptziel scheint jetzt irgendwo bei Netzdiensten zu liegen.
Na gut, dann muss ich eben doch was tun. Ich kann mir zum Beispiel ganz einfach Browser-Plugins installieren. Dazu wollen wir euch jetzt ein paar nennen. Wir wollen aber auch gleich sagen, warum die vielleicht nicht so ganz einwandfrei sind. Also ich persönlich benutze den Adblock Plus. Der ist umstritten. Achtung, denn der Firmenzweck von Adblock Plus ist Werbung. Huch, weil die haben eine Default-Einstellung, dass Werbung, die nicht ganz so nervig ist, zugelassen wird. Und damit verdienen die eben auch ihr Geld.
Also
ihr könnt das benutzen, aber wenn ihr es benutzt, ändert bitte eure Default-Einstellung. Wir zeigen auch gleich noch Alternativen auf. Es reicht aber nicht unbedingt, die ganzen Werbebanner zu blockieren. Es gibt ja auch einen Haufen Tracker und so weiter. Die sind dort nicht mit drinne. Dafür gibt es eben andere Tools. Ich benutze dort zum Beispiel auch GhostStory, auch wieder ein umstrittenes, weil auch dort, ja, die verdienen ja Geld auch mit Tracking, was sonst. Aber auch dort kann man was machen, wenn man die Default-Einstellung ändert. Aber ich glaube, ein paar bessere Vorschläge kommen jetzt auch noch, was man da noch nutzen kann.
Also GhostStory benutze ich auch. Und was ich daran mag, ist dieses Pop-up, was man einstellen kann, dass man auf jeder Seite sieht, welche Werbenetzwerke sind da eingeblendet. Und Da hat man gleich so ein vollständiges Bild über die Seite, die man da eigentlich ansurft.
Ja, also ich muss das auch sagen, ich mag das, man kann das wirklich einstellen, hat man halt wirklich so ein kleines Fenster, was aufgeht und man ist wirklich irgendwie, Zahl ist jetzt nicht verifiziert, aber sag ich mal, man geht jetzt irgendwie auf chefkoch.de, weil man ein Rezept sucht oder so und dann sieht man, oh, 23 Tracker und denkt, hä? Dann geht man auf wetter.com, da sind dann irgendwie 75 oder so, man denkt, was? Und ich muss sagen, mein Surfverhalten hat es auch verändert, eben weil ich mir immer anzeigen lasse, wie viele Tracker dort sind. Man kann das auch einstellen, dass einem angezeigt wird, welche Tracker das sind. Und eben dort habe ich auch herausgefunden, oh, warte mal, Google Analytics, Doubleclick und so, die tauchen ja überall auf. Und ich finde, das beweckt auch einfach das Interesse für das Thema und man hat es auch immer auf dem Schirm. Aber was gibt es denn noch so?
Also Werbebannerfilter gibt es diverse. Mein persönlicher Tipp ist uBlock Origin. Aufpassen, nicht zu verwechseln mit uBlock. Das ist ein Fork, der meines Wissens noch nicht mehr weiterentwickelt wird. uBlock Origin hat einen großen Vorteil, den ich sehe. Es ist keine Firma dahinter. Das wird von einem Menschen geschrieben, den man am besten als werbehassender Fanatiker beschreibt. Und der will auch wirklich nicht, dass Werbung durchkommt. Also das ist eine unabhängige Software, der nimmt auch keine Spenden an, der nimmt auch kein irgendwie Flatter, rein gar nichts. Also der sagt, ich möchte unparteiisch bleiben und ich hasse Werbung, deswegen habe ich mir das geschrieben.
Da ist Hass die einzige Motivation.
Ja, also der Mann hasst Werbung. uBlock Origin gibt's sowohl für den Chromium unter Linux als auch den Firefox. Was das Schöne daran ist, er macht halt, wie gesagt, die Webseiten werbefrei, auch der Adblock zum Beispiel, aber er macht den halt auch wirklich sehr viel sicherer. Neben uBlock Origin benutze ich auch sehr gerne den Privacy Badger der EFF. Das ist ein kleines Tool, was lernt, was Tracker sind und was normale Webseiten sind und dann die Tracker Stück für Stück ausblendet. Das Gute an diesem Ansatz ist, dass es ein lernender Ansatz ist und nicht auf Filtern basiert, die die Werbeindustrie durch neue Adressen zum Beispiel umgehen kann. Es tut in etwa auch das, was Ghostery tut, bloß halt, dass es selbst lernt. Am Anfang fällt natürlich noch viel durch den Rost, aber insgesamt funktioniert es sehr gut. Neben Privacy Badger und uBlock Origin habe ich auch noch NoScript installiert. NoScript ist ein Tool, was das Laden von JavaScript pro Seite steuerbar macht. Das heißt, ich kann sagen, dass eine Webseite nicht einfach JavaScript bei mir ausführen kann, was eine der größten Probleme ist, um zum Beispiel Informationen nachzuladen. Oder für Supercookies zum Beispiel. Ich kann natürlich noch, es gibt noch jede Menge andere Sachen, Disconnect zum Beispiel. Meine persönliche Empfehlung ist Privacy Badger und uBlock Origin, Ghostery, Adblock, wenn man die Hände rangelegt hat, ist auch sehr gut benutzbar. Tor bzw. ein VPN zu irgendeinem externen Hoster oder Provider hat den Vorteil, dass der euer Internetprovider euch keine Cookies unterjubeln kann oder andere.
Geburtstagsglückwünsche. Hm. Ah, sorry.
Ja.
Also, ich war gerade ein Anrufer, aber wir haben nicht zu Anrufen eingeladen.
Ja. Also mit Tor und VPNs kann man auch den schnüffelnden ISP bzw. dreckenden ISP sehr schön raushalten.
Ist das nicht ganz schön umständlich? Also Tor, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht genau damit aus. Gibt es auch ein einfach irgendwie?
Ja, einfach auf torprojekt.org gehen und dort den Tor-Browser runterladen und da ist er.
Was macht der Tor-Browser? Was ist an dem so anders?
Das ist ein Firefox, der darauf optimiert ist, zusammen mit Tor zu laufen. Und viele Tracking-Techniken sind auf dem von Haus aus unterbunden. Ich kann den Tor-Browser natürlich auch noch erweitern, aber im Großen und Ganzen kann ich den so nehmen, wie er out of the box ist.
Und VPN, gibt es da auch einfache Sachen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, wo man mal gucken kann? Vielleicht irgendwas gratis zum Testen oder so?
Es gibt gratis VPNs, aber ob man denen trauen will?
Ja, also man muss wirklich, das ist wirklich eine sehr gute Frage, ob man denen trauen will, weil letztendlich aller Traffic geht durch die Leute durch. Und wenn was nichts kostet, holen die Leute sich meistens woanders her ihr Geld. Wenn ihr einen VPN machen wollt, dann schließt euch einfach mit 10, 15 Leuten zusammen, mietet euch irgendwo für 5 Euro pro Monat einen Server, kann eine virtuelle Maschine sein, installiert darauf OpenVPN und seid glücklich.
Hauptsache nicht in Deutschland, weil in Deutschland wird man halt abgemahnt für die Tätigkeiten seiner Mitbenutzer.
Vielleicht zum Abschluss noch, wenn ich mir jetzt irgendwie diese ganzen Cookies oder sowas gefangen habe, was muss ich denn mit meinem Browser machen, damit er wieder ordentlich funktioniert? Oder was muss ich mit meinem Betriebssystem machen? Gibt es da irgendwelche Tipps, worauf ich achten muss, was ich einmal machen muss vielleicht initial?
Updates installieren.
Oh ja, ganz wichtig, Updates installieren. Es gibt, dadurch, dass es so viele Tracking-Techniken gibt, ist für viele Leute das Einfachste, das Mozilla-Verzeichnis oder so einmal komplett zu löschen und von vorne anzufangen und bevor sie groß auf Softour gehen, diese Add-ons zu installieren. Es gibt natürlich diverse Tools auch, mit denen man das Ganze bereinigen kann, sowohl kostenpflichtige als auch freie. Wie gut die sind, kann ich so nicht wirklich sagen. Kennt jemand was empfehlbar?
Nee, aber statt das hinterher zu reinigen, sollte man halt wirklich vorher den sauberen Zustand sich backuppen und den dann immer wieder herstellen.
Ja, es gibt auch Tools, die den Webbrowser in eine Sandbox packen und die jedes Mal wieder auf frisch zurücksetzen, wenn man startet. Ich kenne das jetzt nur unter Windows und ich möchte niemandem raten, mit Windows zu arbeiten. Unter Linux könnt ihr euch das einfach selber skripten. Wenn ihr euch abmeldet, wird einfach der jeweilige Ordner durch einen neuen ersetzt. Also durch den vorher abgespeicherten.
Ja, damit ist die Sendung auch schon fast am Ende. Ich danke unseren Experten aus dem Hackerspace at the End of the Universe. Wo ist der gleich nochmal?
In Schöneck.
Da kann man Skifahren,
ne? Auf dem Berg, ja. Sogar heute. Wir hatten geschlossene Schneedecke.
Wow. Habt ihr auch eine Homepage?
Ja. www.htu2.de.
Cool. Und lohnt sich da ein Besuch, wenn man aus der Gegend
immer,
ist oder so?
Immer. Ja. Also wir sind meistens dienstags da, aber wenn Leute sich ankündigen, sind wir halt auch mal andersweitig da.
Cool. Ja dann. Vielen Dank.
Gut, ansonsten gab es gerade noch den Hinweis, morgen gibt es 2 Veranstaltungen in der SLUB. Einmal den Wikipedia-Sprechstunde ab 16 Uhr bis 19.30 Uhr und quasi fast anschließend den LaTeX Helpdesk für alle, die gerade ihre Projektarbeiten oder die Bachelorarbeit schon mal vorbereiten wollen und Hilfe suchen.
Und wer nicht weiß, was LaTeX ist, hört auf Office zu benutzen und nehmt LaTeX. Das ist einmal Textverarbeitungen schön.
Ich dachte jetzt, komm.
What you see
is what you mean. Ich dachte jetzt, komm, wer nicht weiß, was LaTeX ist, der soll es googeln.
Ja, aber nicht die Bildersuche.
Was kann ich denn statt Google nehmen?
Also es gibt auch einen Haufen anderer Suchmaschinen, die einen eben nicht so tracken, die da auf Privatsphäre mehr Rücksicht nehmen. Also es gibt zum Beispiel DuckDuckGo, kenne ich jetzt. Ich persönlich benutze Startpage. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps.
Also ich kann nur zu DuckDuckGo sagen, keiner hat so richtig reingeguckt und alle kennen nur die Werbeversprechen. Aber was wirklich dahinter ist, weiß ich nicht. Gibt es bei Startpage was anderes?
Benutzen auch Google.
Also es ist eine Metasuchmaschine.
Genau.
Alles klar.
Nur dann haben wir es geschafft. Vielen Dank.
Tschüss.
Und tschüss.
Tschüss.